Und nun, liebe Leute, gebt gut Acht, ich habe euch einen Ratekrimi mitgebracht. Im Zeichen des Löwen, Schuldige Unschuld, erstes Kapitel. Toast, Marmelade, etwas Wurst und wie an jedem Morgen ein Ei. Sebastian wusste nur zu genau, womit er mir den Einstieg in den Tag versüßen konnte. Sebastian war der schwule Kellner im Café Mövenpick. Er gehörte ebenso zum Inventar wie ich mittlerweile selbst. Ach ja, ebenso wichtig wie ein herzhaftes Frühstück war mir natürlich die Braunschweiger Zeitung. Ohne diese informative Morgenlektüre wäre die Sonne nicht wirklich aufgegangen. Das Studium der neuesten Nachrichten war nicht nur ein unverzichtbarer Bestandteil meines täglichen Lebens, es war auch mehr als ein Ritual, es war die Inkarnation meines Seins. Auf dieser auf weißem Papier gestanzten Druckerschwärze entnahm ich die Ideen zu meinen genialen Beutezügen, von denen ich wohl mit Fug und Recht behaupten kann, dass sie alles andere als gewöhnlich sind. Immerhin habe ich den Ruf als König der Einbrecher zu verteidigen. Doch dieser Tage beherrschte nur ein einziges Thema die Gazetten der Welt. Seit Wochen wiederholte es sich, nur dass die Zutaten, aus denen die Reporter ihr tägliches Süppchen kochten, immer schärfer wurden. Das Wort von der Finanzkrise schürte eine tiefgreifende Angst, die in einer alles zerschmetternden Rezession zu enden schien. Selbst als die Karre bereits im tiefsten Schlamm zu versinken drohte und milliardenschwere Rettungspakete geschnürt wurden, machten sich skrupellose Manager noch immer die Taschen voll. Wut kochte in mir auf, ließ meine Faust empört zwischen Kaffeetasse und Milchkännchen auf die Tischplatte krachen. Das konnte man doch nicht einfach so hinnehmen. Ich war sicher kein Robin Hood der Neuzeit, aber eine derart zum Himmel schreiende Ungerechtigkeit konnte und wollte ich nicht hinnehmen. Seit Tagen schon rückte einer dieser stets elegant gekleideten Herren immer wieder in den Fokus der Gazetten. Alexander Dax galt als einer der skrupellosesten und gefürchtetsten Heuschrecken in der gesamten Wirtschaftswelt. Hinzu kam, dass er sich zu meiner Freude in Braunschweig niedergelassen hatte. Dieser Umstand sollte schließlich den Ausschlag für einen unangemeldeten Besuch in seiner feudalen Villa geben. Eine Stippvisite, die ich ihm schon bald abstatten wollte. Nun, eine professionelle Vorbereitung ist das A und O, der Garant für ein erfolgreiches Unternehmen. Ich verwende sehr viel Zeit und ebenso viel Sorgfalt, wenn es um die Planung meiner Einbrüche geht. Auf diese Weise möchte ich mich auf alle Eventualitäten vorbereiten. Zu diesen Vorarbeiten gehörte neben einem genauen Studium der Gebäudebaupläne das Ausspähen sämtlicher Gewohnheiten und Vorlieben des Managers und seiner Gattin. Ihre Ehe war bislang kinderlos geblieben, was mein Vorhaben ungemein vereinfachte. Äußerst hilfreich erwies sich auch der erst kürzlich in der Fachhochschule absolvierte Computerkursus. Meine Erwartungen in Sachen Internetrecherchen wurden bei weitem übertroffen. Nicht selten staunte ich bei diesen Gelegenheiten darüber, wie leicht es Kriminellen heutzutage gemacht wird. Da gab es genügend Fotos aus der schillernden Welt der Reichen und derer, die sich in ihrem Schein sonnten. Vernissagen, Empfänge, Wohltätigkeitsveranstaltungen und so weiter und so weiter. Alexander Dax nebst Gattin war überall dort zu sehen, wo sich der Geldadel ein Stelldich eingab. Zu meiner Überraschung entdeckte ich das Ehepaar schließlich auch auf den Bildern einer Boxveranstaltung, die in der Volkswagenhalle stattfand. Offensichtlich gehörte dieser Sport zu ihren großen Leidenschaften. Warum sollte ich Alexander Dax und seiner Gattin nicht etwas Gutes tun und ihnen zwei Karten für den nächsten Boxabend zukommen lassen? Die beiden VIP-Karten, die ich für den Kampf Putkin gegen Hoffmann besorgt hatte, würde ich für diesen Zweck schon opfern, dachte ich verschmitzt lächelnd. Wenn die Eheleute außer Haus waren, konnten sie mich bei der Arbeit nicht stören. Die Zeit, die mir bis zum besagten Event verblieb, war knapp. Ich musste mich mit den Vorbereitungen für meinen Besuch in der Villa sputen. Ein wesentlicher Bestandteil dieser Vorarbeiten bestand in der Observierung der Villa. Zu diesem Zweck platzierte ich in der Hecke des der Einfahrt gegenüberliegenden Grundstücks eine als Stein getarnte Funkkamera, mit der ich von den Garagen bis zu den Mülleimern alles überwachen und aufzeichnen konnte. Über den Zeitraum einer Woche verschaffte ich mir so einen Überblick über sämtliche Aktivitäten, die sowohl am Tage als auch in der Nacht im Umfeld der Villa vor sich gingen. Die vermeintlichen Freikarten deklarierte ich als Sponsorenkarten, welche ihm vom Veranstalter zu Werbezwecken offeriert wurden. Das konnte alles bedeuten, sagte aber ebenso gut nichts. Ein weiterer wichtiger Teil meines Planes musste bereits am Tag vor dem Coup in die Tat umgesetzt werden. Es ging um nichts Geringeres als die Deaktivierung der Alarmanlage. Zu diesem Zweck bediente ich mich einer zwar schon alten, aber noch immer recht effektiven List.
Securitas-Alarmanlagen und Objektbewachung. Mein Name ist Paulsen, meldete ich mich dreist. Spreche ich mit Frau Dax?
Die Angerufene bejahte irritiert.
»Uns liegt eine Alarmmeldung für Ihr Anwesen vor«, erklärte ich überzeugend. »Bevor ich die Polizei benachrichtige, wollte ich mich vergewissern, ob es sich möglicherweise um einen Fehlalarm handelt.«
Die Frau am anderen Ende der Leitung wurde zunehmend nervöser. Gleichzeitig bekundete sie, dass alles in Ordnung sei.
»Einer unserer Mitarbeiter ist bereits auf dem Weg«, beruhigte ich sie. »Er müsste in wenigen Minuten bei Ihnen eintreffen.«
Mit dieser Zusage hatte ich meine Gesprächspartnerin fürs Erste beruhigt. Ich hängte den Hörer zurück in die Gabel und machte mich auf den Weg. Als ich mit dem kleinen Lieferwagen vor der Villa des Managers vorfuhr, kam mir dessen Frau bereits auf der Einfahrt entgegengelaufen. Der Werbeaufdruck der Securitas verfehlte nicht seine Wirkung. »Gott sei Dank, dass Sie da sind«, empfing mich die aufgeregte Kundin. »Ich habe Geräusche gehört. Ich glaube, Sie kommen aus dem Keller.«
»Haben Sie schon die Polizei angerufen?«
»Nein, ich wollte auf Sie warten.«
»Gut so. Warten Sie hier, ich sehe nach.«
»Bitte, seien Sie vorsichtig.«
»Keine Angst«, erwiderte ich souverän. »Es gehört zu meinem Job, den Dingen auf den Grund zu gehen.«
Es ist immer wieder beeindruckend, was sich Menschen alles einbilden, wenn man sie nur ein wenig anschiebt. Hätte ich Frau Dax nicht angerufen und von einem Alarm gesprochen, hätte die Gute sicherlich auch keine Geräusche in ihrem Keller vernommen. Mir konnte es nur recht sein, wurde meine Aktion durch diese unerwartete Fügung doch nur umso glaubwürdiger. Dass ich nun völlig ungestört die Alarmanlage manipulieren konnte, war ein Glücksfall. Der Schaltkasten befand sich direkt am Treppenaufgang. Da ich mich aufgrund meiner langjährigen Berufserfahrung mit nahezu allen elektronischen Meldeanlagen auskenne, bedurfte es lediglich einer kurzen Inaugenscheinnahme, um die Schwachstelle im Schaltplan zu erkennen. Man brauchte kein technisches Genie zu sein, um die Anlage im ausgeschalteten Zustand so zu präparieren, dass sie sich in der Zeit abschaltete, in der ich dem Anwesen einen nächtlichen Besuch abstatten wollte. Ich war gerade mit meiner Arbeit fertig, als ich ein lautes Scheppern vernahm, welches hinter einer der Flurtüren seinen Ursprung hatte. Sollte sich Evelyn Dax die Geräusche vielleicht doch nicht eingebildet haben? Ich öffnete die Tür, hinter der ich den Lärm wähnte. Sie gab den Blick auf die Kellertreppe frei. Ein Bewegungsmelder schaltete das Licht ein. Wieder ein Scheppern. Ich stieg die Treppe hinab und lauschte nach weiteren Lauten. Während ich mich einer offenstehenden Tür näherte, vernahm ich das Geräusch ein weiteres Mal. Es klang nach Blechdosen, die an einem Seil hinter einem fahrenden Auto hergezogen wurden. Als ich die Tür zur Heizung öffnete, musste ich schmunzeln. Mitten im Raum hockte ein kleines Kätzchen, welches sich in einer Blumenampel aus Messing verheddert hatte. Ich schnappte mir den tollpatschigen Einbrecher und befreite ihn von seinen Ketten.
»Hier haben wir den Störenfried«, präsentierte ich der Frau des Hauses den kleinen Ganoven. »Ich fand den Dieb im Heizungskeller. Er wollte diese Blumenampel stehlen.«
Evelyn Dax lächelte entzückt und erleichtert. »Die Miete muss irgendwo aus der Nachbarschaft stammen«, sah sie sich forschend um. »Ich bin keine Expertin, aber die Süße scheint reinrassig zu sein. Solange ich nicht weiß, wo sie ausgebüxt ist, nehme ich sie erst einmal mit zu mir ins Haus.«
»Das wird das Beste sein«, stimmte ich zu. »Es sieht ganz danach aus, als habe die Katze den Fehlalarm ausgelöst. Ihre Alarmanlage funktioniert jedenfalls wieder, womit mein Job erledigt wäre.«
»Muss ich etwas unterschreiben?«
»Nein, nein, wir sind berühmt für unseren Service.«
»Na, dann vielen Dank.«
Kapitel 2
Die vermeintlichen Ehrenkarten für den genannten Boxabend hatte ich Alexander Dax und seiner Frau mit einer entsprechenden Einladung zugespielt. Die Alarmanlage war präpariert und das nötige Equipment für meinen Bruch hatte ich bei mir. Nun brauchte ich nur noch zu warten, bis die Eheleute ihre Villa verließen. Genau dies erforderte jedoch meine ganze Geduld. Quasi auf den letzten Drücker schob sich das Garagentor nach oben und der silbergraue Jaguar verließ das Grundstück. Einen Augenblick wartete ich noch, bis ich den Motor meines Wagens startete und an der Villa vorbei auf einen Garagenhof fuhr, der an den hinteren Teil des Grundstücks grenzte. Von dort aus brauchte ich nur eine etwa 2 Meter hohe Mauer überwinden, um in den Garten der Villa zu gelangen. Auch wenn es bereits dunkel war, musste ich höllisch aufpassen, von keinem der Anwohner gesehen zu werden. Die einzige unberechenbare Eventualität, wie ich zu diesem Zeitpunkt glaubte. Ein Blick zur Uhr sagte mir, dass sich die Alarmanlage bereits nach meiner Vorgabe abgeschaltet haben musste. Der Moment der Wahrheit nahte, als ich in den Sensor des ersten Bewegungsmelders trat. Das Licht auf der Terrasse blieb aus, was mir ein zufriedenes Grinsen auf das geschwärzte Gesicht zauberte. Die Aktion Manager konnte also anlaufen. Zunächst setzte ich mit der linken Hand den Saugnapf auf, dann schnitt ich mit der rechten das kreisrunde Loch in die Glasscheibe der Terrassentür. Nun brauchte ich nur noch hindurchzulangen und den Riegel zu öffnen. Eine saubere Arbeit von wenigen Wimpernschlägen. Sekunden später befand ich mich in dem vom Licht durchfluteten Wintergarten. Geschmack hatten die Leute, das musste ihnen der Neid lassen. Dem mediterranen Flair der mit exotischen Pflanzen eingerichteten Ruheoase schloss sich ein bis unter das Dach hin offener Wohnbereich an, von dem man über eine Wendeltreppe in den Arbeitsbereich gelangte, der sich auf einer Art Empore befand. Dort entdeckte ich auch nach kurzer Suche den Tresor. Ein Modell der Marke Heller und Pfennig. Viel mehr war das gute Stück dann auch nicht wert. Für einen Schränker der guten alten Schule keine wirklich echte Herausforderung. Eine einzige 3 mm Bohrung an der richtigen Stelle und ein Spezialdietrich reichten aus, um das Schränkchen zu öffnen. Es geht doch nichts über Made in Germany. Zu meiner Verzückung war die kantige Blechdose bis oben hin mit Schuldverschreibungen, Obligationen, Schwarzgeld und einigen Goldbarren vollgestopft. Dieser Besuch schien sich auszuzahlen. Ich stopfte alles in den mitgebrachten Rucksack, hinterließ am Tresor meine Visitenkarte in Form einiger Kratzer, wie sie von einer Löwenpranke stammen konnten, und blies zum Rückzug. Im nächsten Augenblick zuckte ich jedoch zusammen, denn plötzlich begann das Faxgerät zu piepen. Eine Nachricht wurde gedruckt. Neugierig wie ich bin, las ich dessen Inhalt. Irgendjemand stimmte dem Verkauf von irgendwelchen Wechseln zu. Instinktiv nahm ich das Papier an mich. Ich wollte gerade über die Wendeltreppe nach unten steigen, als ich aufgeregte Stimmen vernahm. Ich wich zurück und löschte meine Taschenlampe, wobei mir das Fax aus der Hand glitt und von der Empore zu Boden segelte. Nur einen Atemzug später wurde das Wohnzimmerlicht eingeschaltet. Meine unfreiwilligen Gastgeber kehrten unerwartet früh von der Veranstaltung zurück. Selbst wenn der Hauptkampf bereits nach einem schnellen Knockout beendet war, gab es weitere Kämpfe von hohem Interesse. Der Anlass für ihren verfrühten Aufbruch musste eine andere Ursache haben. Der Grund war schnell gefunden. Ich wurde unfreiwillig Zeuge eines Streitgesprächs. »Glaubst du wirklich, dass ich von deinen ewigen Eskapaden nichts mitbekommen hätte?« warf Evelyn Dax ihrem Mann vor. »Aber damit ist jetzt Schluss. Ich lasse mir deine Seitensprünge nicht länger bieten.« Der Manager zuckte gleichgültig mit den Achseln. »Wenn's dir nicht passt, dann zieh doch aus. Schau dich doch mal an, meine Liebe. Der Lack ist ab und auch sonst ist nicht mehr allzu viel mit dir los.«
»Du erbärmliches Schwein«, schrie sie ihn an, »ich habe mein eigenes Studium für dich aufgegeben und bin stattdessen arbeiten gegangen. Alles nur, damit du in Ruhe deine Karriere aufbauen konntest. Ist das jetzt wirklich der Dank dafür?«
»Was soll das? Heute bin ich derjenige, der die Kohle ranschafft, während du die feine Dame mimst«, konterte er. Du siehst, ich schulde dir nichts. Wir sind längst quitt.
Das hättest du wohl gern. Aber so einfach lasse ich mich nicht abservieren. Ich werde hier nicht das Feld räumen.
Das musst du auch gar nicht. Franziska möchte ohnehin nicht im Haus ihrer Vorgängerin leben. Wir ziehen aufs Land. Unsere Kinder sollen in gesunder Luft aufwachsen.
Kinder? Ha!
Die Zornesröte stieg ihr ins Gesicht.
Bei dir rührt sich doch schon seit ewigen Zeiten nichts mehr.
Franziska erwartet ein Kind von mir, entgegnete der Manager provokant lächelnd.
Das ist nicht wahr.
Ihre Augen schienen ein Stück weit aus ihren Höhlen hervorzutreten.
Das ist nicht wahr.
Evelyn Dax nahm sich ein Glas und griff mit der linken nach der Whiskyflasche.
Ach, fängst du jetzt wieder das Saufen an? Bedien dich nur. Immerhin bist du zwei volle Tage ohne deinen Stoff ausgekommen.
Der Flaschenhals zitterte am Rand des Glases entlang, offenbarte durch das so entstehende Klappern die Erregung der erniedrigten Ehefrau. Ihre Nerven lagen blank.
Du kotzt mich einfach nur noch an. Nimm deine Flasche und sauf dich ins Elysium.
Damit wandte sich der Manager angewidert ab und griff nach dem Fax, welches er just in diesem Moment auf dem Boden entdeckte. Stille. Vielleicht ein Moment für die Ewigkeit, auf jeden Fall aber ein Moment, in dem im Kopf von Evelyn Dax all die aufgestauten Emotionen nach einem Ventil suchten. Ein Moment, in dem schließlich alle Dämme brachen. Wie von einer unsichtbaren Kraft geleitet, hob sich die Flasche in ihrer Hand höher und höher, setzten ihre Füße einen Schritt nach dem anderen, schneller und schneller, dorthin, wo sich das Scheusal in diesem Augenblick nach dem Zettel bückte. Was dann geschah, war nichts anderes als die Summe der einzelnen Additionen. Sie mündete letztendlich in der Erlösung ihrer torpedierten Seele. Die Whiskyflasche traf seinen Hinterkopf, als er im Begriff war, sich aufzurichten. Sie traf ihn mit einer derartigen Wucht, dass sie zerplatzte und der Inhalt zu allen Seiten spritzte. Das Opfer sackte schwer getroffen in sich zusammen und blieb ohne jede weitere Regung liegen. Aus einer klaffenden Wunde sickerte Blut, bildete zunächst einen dünnen Faden, der stetig mehr Nahrung erhielt und sich schließlich mit einer Whisky-Lache vermischte. Während das Kätzchen vom Nachmittag von der Pfütze schleckte, stand Evelyn Dax, den abgetrennten Hals der Flasche noch immer in der erhobenen linken haltend, zu einer Säule erstarrt neben ihrem Mann und starrte mit einem Blick, der im Wahnsinn seinen Ursprung suchte, auf ihr Opfer. Ich war nicht weniger entsetzt als sie es war, harrte der Dinge, die nun geschahen. An ihrem Arm suchte sich ein dünner Faden Blut den Weg zu ihrer Schulter. Sie musste sich an dem splitternden Glas der Whiskyflasche an der Hand verletzt haben. Unerwartet schreckte sie plötzlich aus ihrer Lethargie auf. Die Katze machte einen Satz zur Seite, landete mit ihren Tatzen in der Blutlache und hinterließ auf ihrem weiteren Weg eine Spur, die zunächst über das Fax und schließlich quer durch den Raum führte. Evelyn Dax stieß mit dem Fuß gegen den wie leblos daliegenden Körper ihres Mannes. Der rührte sich nicht. Sie beugte sich zu ihm herab, nahm mit der rechten seine Hand auf und ließ sie wieder zu Boden fallen. Mein Blick fiel auf das Telefon, welches sich in unmittelbarer Nähe des Tatortes befand. Dachte sie in diesem Moment der Verwirrung nicht an das Nächstliegende, oder wollte sie gar nicht den Notarzt rufen? Ihr Handeln ließ zumindest anderes vermuten. Sie erwog nicht einmal die Möglichkeit, ihrem Opfer in irgendeiner Weise zu Hilfe zu eilen. Dass sich der affektive Täter in solcher Situation in einem Ausnahmezustand befindet, der zumindest unmittelbar nach dem Geschehen kein rationelles Denken zulässt, dürfte nachvollziehbar sein. Jetzt erst, da ihr Blick auf den Flaschenhals in ihrer linken Hand fiel, bemerkte sie, dass sie sich an dem Glas geschnitten hatte. Sie erhob sich und verließ den Raum. Für mich stellte sich in diesem Augenblick die Frage, ob ich den Moment ihrer Abwesenheit nutzen sollte, um den Tatort ungesehen zu verlassen oder meiner Neugier nachzugeben. Die Vernunft siegte letztendlich. Alles Weitere konnte ich auch über den Videoempfänger beobachten, der mir über die kleine, als Stein getarnte Kamera noch immer gute Bilder lieferte. Kurz bevor die Polizei am Ort des Verbrechens eintraf, beobachtete ich, wie sich Evelyn Dax am Mülleimer zu schaffen machte. Kapitel 3. Als ich mir am nächsten Morgen im Möwenpick am Welfenhof das Frühstück wie gewohnt schmecken ließ und den üblichen Blick in die Zeitung warf, wäre mir fast das Croissant im Halse stecken geblieben. »Die blutigen Krallen des Löwen«, las ich dort in fetten Lettern. »König der Einbrecher, von bekanntem Manager in dessen Villa überrascht. Polizei fand neben eindeutigen Hinweisen, die auf die Vorgehensweise des Löwen deuten, die Spuren eines Kampfes, in dessen Verlauf der Manager aller Wahrscheinlichkeit nach vom sogenannten König der Einbrecher erschlagen wurde. Die Ehefrau entging dem Mörder wahrscheinlich nur, weil sie den Wagen zunächst in die Garage fuhr und das Haus somit durch den Keller betrat. Die Ermittlungen der Polizei dauern an.« Ich konnte es nicht fassen. Auch wenn niemand wusste, dass ich der Löwe war, hatte meine am Tresor zurückgelassene Visitenkarte in Form der Kratzspuren einer Löwenpranke dazu geführt, dass mir der Mord angehängt werden konnte. Ich war in meiner Ehre getroffen, und was das für einen Mann mit Prinzipien bedeuten musste, dürfte jedem klar sein. Diese Schuld wollte ich unmöglich auf mir sitzen lassen, aber wie konnte ich die Polizei von meiner Unschuld überzeugen, ohne meine Identität dabei preiszugeben?